Warum wird Cybermobbing immer noch unterschätzt?
Ja, ich glaube, das hat zwei Gründe. Auf der einen Seite, Hater sind enorm laut und Betroffene immer sehr, sehr leise.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger.
Und mein Gast diese Woche ist Liana Kagwa, die sich als Mindset-Influencerin bezeichnet. Und sie wendet sich vor allem gegen Cybermobbing.
So eine Menge an Hass, die kann man sich kaum vorstellen. Also wirklich jede Sekunde kam Bedrohung an. Und auch nicht so, ja, keine Ahnung, ich mag dich nicht, sondern ja, du blöde Hure, ich will, dass du elendig am Straßenkram verreckst. Also so wirklich so richtig diepe Beleidigung. Und das wirklich jede Sekunde, jeden einzelnen Tag. Ich hatte den Begriff Cybermobbing nicht auf dem Schirm. Dadurch, dass ich nicht wusste, was mir passiert, dachte ich, jeder hat das gute Recht, mich so zu beleidigen, weil ich so ein verdammt furchtbarer, ekelhafter Mensch bin. Also ich möchte nicht mehr auf die großen Laufstege dieser Welt und meine äußere Hülle zeigen, sondern ich möchte mein Inneres zeigen und ich möchte auf eine Bühne, wo ich gehört werde und nicht gesehen. Ich habe nicht die Macht zu entscheiden, was Menschen über mich sagen. Diese Macht habe ich nicht, aber ich kann verändern, was es mit mir macht. Es gibt kaum einen Moment in meiner Karriere, auf den ich stolzer bin als auf den.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.
Bevor es losgeht, ein Hinweis. Liana erzählt im Interview von ihren Erfahrungen mit Cybermobbing und wie es ihr damit ergangen ist. Dabei erzählt sie an einer Stelle auch von ihren Suizidgedanken. Wie viel Zeit hast du heute auf Social Media verbracht? Weißt du das in etwa?
Wie viel Zeit habe ich heute auf Social Media verbracht? Oh, das ist eine gute Frage, aber bestimmt schon eine Stunde.
Welche Plattform?
Instagram und TikTok. Also leider muss ich ganz ehrlich sagen, ganz häufig startet mein Tag mit TikTok.
Weil das die Routine einfach ist, wenn du wach wirst oder?
Ja, ich irgendwie, jetzt habe ich mir das angewöhnt, dass ich morgens irgendwie eine Runde durch TikTok scrolle.
Ist das mehr oder weniger als früher? Kannst du das sagen? Oder anders?
Es ist deutlich mehr als früher. Einfach dadurch, dass ich Influencerin bin, bin ich so viel im Netz. Also ich bin teilweise 8 bis 10 Stunden am Tag auf Social Media.
Immer auf dem Handy?
Immer auf dem Handy, ja.
Und das geht, ohne dass man, ich denke an sowas wie Nackenschmerzen, nervige Kommentare, also an psychische und physische Gesundheit.
Ja, klar, die leidet darunter. Also da brauchen wir uns definitiv nichts vormachen. Also an den Tagen, wo ich 8 bis 10 Stunden im Netz bin, das merke ich abends schon ganz schön, weil ich bin psychisch fertig, definitiv. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine innere Leere. Und ja, körperlich auch, also Kopfschmerzen und das, ich kriege manchmal abends so wie so einen Zitterblick, nenne ich das selber, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann nicht mehr auf den Bildschirm schauen, weil alles sich bewegt und dann geht gar nichts mehr.
Liana Kagwa ist Jahrgang 1996. Kennengelernt haben die meisten Menschen sie wahrscheinlich über Germany's Next Topmodel. Dort ist sie 2020 kurz vor dem Ende aus der Show ausgestiegen. Zuvor hatte sie eben massiv Cybermobbing erfahren und seit dem Ausstieg setzt sie sich aktiv gegen Cybermobbing ein. Sie hat übrigens damals, 2020, in einer Live-Show eine Rede gehalten und ist nach dieser Rede dann gegangen. Wer wusste von dieser Entscheidung?
Meine Mama.
Okay.
Also meine Familie vor allen Dingen auch. Und um es ganz ehrlich zu sagen, auch das, also tatsächlich... Die Larissa aus meiner Staffel, mit ihr habe ich da vorher auch drüber gesprochen und es war noch nicht so bis zum allerletzten Moment so hundertprozentig klar, aber sie hat mir noch mit den letzten Impuls gegeben, weil ich sage am Ende von meiner Rede, sage ich, und deswegen höre ich auf mein Herz und sie meinte dann auch, dann höre auf der Bühne auf dein Herz und entscheide dann auf der Bühne, ob du aussteigst oder nicht.
Aber das heißt, du hast das in dem Moment auf der Bühne entschieden, gesagt, hey, ich guck mal, wie sich's anfühlt, mein Auftritt und dann gehe ich so oder so?
Ja, also ich hatte schon dieses Gefühl in mir drinne, ich möchte kein Teil mehr dieser Show sein und ich möchte mich auch ganz klar davon distanzieren und ich möchte die letzte Bühne nutzen, um ein Statement gegen Cybermobbing zu setzen. Ich war mir aber bis zum Schluss nicht sicher, ob der Ausstieg der richtige Weg ist, weil natürlich das auch, was manche mir danach vorgehalten haben, ist, dass ich ja dann eher den Hatern das gegeben habe, was sie wollten, und zwar, dass ich aufgebe. Aber ich habe im letzten Moment einfach gefühlt, das ist kein Aufgeben, ganz im Gegenteil. Damit schaffe ich was Großes, was Neues, was sich so noch niemand getraut hat. Und ich glaube, ein eindrücklicheres Statement hätte ich nicht setzen können.
Ich frage das deshalb so ein bisschen, vielleicht ist das zu binnensichtig aus so einer Medienlogik gedacht. Du schilderst ja unter anderem auch im Nachgang in Videos, also wie soll ich das jetzt sagen, wie durchdacht die Medienlogik natürlich auch von Germany's Next Topmodel ist. Was wird ausgestrahlt, wie wird aufgezeichnet, in welche Situation werdet ihr gebracht und so. Ich habe mich gefragt, ob man das geheim halten kann. Weißt du, was ich meine? Also muss man nicht auch in der Dramaturgie der Sendung irgendwie klar haben, ja, bei dem Auftritt passiert das und das. Es gibt ein Zeitfenster, es muss vorher klar sein, da gibt es ein Drehbuch zu. Du weißt eigentlich, im Drehbuch steht, was du ungefähr sagen willst oder was du gefragt wirst oder so. Das habe ich mich gefragt, ob man sowas überhaupt geheim halten kann, ist eher so meine Frage gewesen.
Also natürlich, wir haben diesen kompletten Auftritt vollumfänglich gefilmt, also geprobt. Natürlich, sie wussten über jeden einzelnen Schritt Bescheid. Nur der einzige Unterschied, den ich hatte bei den Proben, war, dass ich im letzten Satz gesagt habe, und deswegen höre ich auf mein Herz, um das Finale zu gewinnen. Das ist das Einzige, was anders war. 1:1, genau so haben wir sonst mein Outfit, mein Ausstieg geprobt. Ich sage mal so, wir hatten auch eine komplette Woche Drehzeit davor. Das geheim zu halten war definitiv nicht leicht. Also es war enorm psychischer Druck natürlich auch. Plus, ich bin ganz ehrlich, ich bin auch paranoid geworden durch diese Show, weil teilweise immer die Redakteurinnen Sachen wussten, die sie eigentlich nicht hätte wissen können. Das heißt, ich hatte auch noch ständig Panik, irgendwo aufgenommen zu werden und mein Handy verwanzt und sonst irgendwas. Das heißt, das war schon sehr, sehr schwer. Aber ja, ich hab's für die ganzen Betroffenen da draußen gemacht und ich wusste, das ist ein Statement, was sie brauchen.
Das heißt auch, das sind jetzt fast 3 Jahre Abstand schon. Das heißt, das wäre auch was, wo du sagen würdest, nee, bin ich gut mit, so in der Rückschau.
Ja, total. Also es gibt kaum einen Moment in meiner Karriere, auf den ich stolzer bin als auf den.
Was ist danach passiert? Also du kommst von der Bühne und dann?
Ich muss dazu sagen, was ich super witzig fand, war ja auch der Moment, in dem ich es ausgesprochen habe, weil ihr Zuschauer da draußen, ihr habt halt mich gesehen, aber ich habe ja alle hinter der Kamera gesehen.
Die Gesichtsausdrücke.
Genau, herrlich. Also die Kameramänner auch oder die Setaufnahmeleiter sind kreuz und quer durcheinander gerannt, nachdem ich das gesagt habe. Komplett überall getuschelt. Alle guckten sich fassungslos an. Und was ich total interessant fand, war die Reaktion der JurorInnen, weil die haben genauso reagiert, wie wir es in den Proben auch geprobt haben. Also die haben im Endeffekt den Text aufgesagt, den sie sowieso schon auch in den Proben zu mir gesagt haben. Also die haben so ein bisschen, glaube ich, gerettet, dass man es nicht der Show angemerkt hat. Aber was total schön war, ist, als ich dann zurück hinter die Bühne gegangen bin, stand halt direkt hinter der Bühne die anderen Finalistinnen und die Stylisten von den Finalistinnen. Und die, als ich hinter die Bühne kam, sind die alle aufgestanden, haben applaudiert. Bei der einen oder anderen Finalistin habe ich auch eine Träne im Auge gesehen, also wirklich super emotional. Mhm. Und dann bin ich ins Backstage gegangen, wo ich mich dann umgezogen habe. Und da kam dann erstmal eine Aufnahmeleiterin zu mir und die meinte, ja, aber den Top 20 Walk machst du doch noch mit, weil wir haben dann direkt im Anschluss für Philipp Plein sind wir gelaufen. Mhm. Und ich meinte, nee, also sorry, auch ganz im Ernst, gerade für Philipp Plein nicht. Also das widerspricht mir schon mal von den Grundprinzipien, für die wir leben. Naja, weil Philipp Plein ist, glaube ich, sehr bekannt für seinen Sexismus. Also dass die Finalistin, also die Gewinnerin der Staffel, hatte ja dann auch eine riesen Werbekampagne deutschlandweit mit ihm gewonnen sozusagen. Und der Werbespot ist innerhalb von ein paar Tagen, musste der offline gestellt werden, weil der so lassiv und so sexistisch ist. Also die Finalistin regelt sich da irgendwie breitbeinig auf einem Auto, während er davor stand und irgendwelche Posen gemacht hat. Und das, ja, das passt, finde ich, überhaupt gar nicht mehr in 2023. Und deswegen bin ich auch kein Fan von dem Designer. Deswegen war mir auch klar, dass ich auch definitiv diesen Walk nicht mitmache. Naja, und als dann klar war, dass ich nach Hause gehe, wurde ich dann mit der Security raus eskortiert. Ich bin dann nochmal davor an den Top 20 Mädels vorbeigekommen. Die sind durchgedreht, die fanden das mega. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, die kennen mich ja alle, ne? Die haben mich ja auch alle wahrgenommen, wie ich bin, außerhalb von der Ausstrahlung. Ja, und dann bin ich raus und da stand meine Familie schon vor der Tür bereit.
Dann gibt es ja so ein, weiß nicht, vielleicht ist das falsch, du korrigierst mich, wenn das nicht stimmt, ne? So eine Entschleunigung. Mhm. Diese Entscheidung musst du treffen, die musst du durchziehen, das ist eine Riesenanspannung. Jenseits davon, dass ja auch mal ganz schön ist, selbst wenn die Juroren versuchen, das irgendwie noch über die Bühne zu kriegen, ist ja dort trotzdem deutlich ein Irritationsmoment in dem Moment auch spürbar. Mhm. So, dann ist die Family da und dann kommst du nach Hause. Und dann passiert was? Mhm. Also ist das Ruhe, die du erstmal brauchst, oder?
Ganz im Gegenteil. Ich muss sagen, aber das hört man ja auch schon von enorm vielen Künstlerinnen, das ist der schwerste Moment, nach Hause zu kommen und diese komplette Ruhe zu fühlen. Weil, also das fällt der Psyche super schwer zu verarbeiten, weil man dann so komplett mit sich alleine ist und ab dem Moment fängt das Gedankenkarussell wieder an. Und tatsächlich brauche ich dann erstmal Menschen um mich rum, wenn ich nach Hause komme. Ich muss auch mit Menschen darüber sprechen, weil man darf auch nicht vergessen, das war auch noch ein Zeitpunkt, da war ich selber psychisch super fragil. Das heißt, ich habe jeden Schritt von mir 3-mal überdacht und dachte, war immer unsicher in allem, was ich tat. Und natürlich war ich auch super unsicher nach dem Ausstieg aus dem Finale, mit dem Ausstieg aus dem Finale. Das heißt, ich brauchte erstmal Menschen, die mir reflektiert haben, wie sie das fanden und die mich auffangen.
Ja, doch einfach für dich da sind und sagen, hey, wenn das sich für dich als richtige Entscheidung angefühlt hat, dann ist das der einzige Maßstab. Es ist okay, so.
Ganz genau, 100%ig, ja. Ja.
Wie hat sich die Fragilität geäußert für dich? Kannst du das beschreiben?
Ja, ich war in allem unsicher, was ich getan habe, in allem. Also ich war von nichts überzeugt, ich fand nichts gut, was ich gemacht habe. Also weder, ob ich mich morgens irgendein Outfit zusammengestellt habe oder ob ich irgendwie eine neue Love Always Wins Kampagne in die Hand genommen habe. Und genau so bin ich auch in Situationen reingegangen. Ich meine, gerade nach dem Ausstieg habe ich extrem viele neue Menschen kennengelernt, ob Influencerin, mit Katie Hummels habe ich zum Beispiel eine Kampagne gemacht. Und wenn ich dann zum Beispiel Menschen wie Katie Hummels getroffen habe, ich war so unsicher. Also ich habe immer mich alle paar Minuten hinterfragt, boah, mag die mich jetzt nicht? Boah, wie kam dieser Satz bei ihr an? Und das war schon tatsächlich Gedanken, die ich so nie kannte.
Mhm. Ab wann ist Cybermobbing für dich ein Thema gewesen? Während der Dreharbeiten oder ist es danach erst durchgekommen? Kannst du das einmal beschreiben?
Tatsächlich war es so, dass ich an irgendeinem Punkt von meinem Cybermobbing, also der war ja bei mir enorm extrem, also so ein extremes Cybermobbing erlebt man selten, also der ist ja ins reale Leben übergeschwappt und ich wurde bespuckt und beleidigt auf offener Straße, ein Giftköder wurde in meinen Garten gelegt und es gab einen Punkt, da hat mich sogar die Kriminalpolizei angerufen und mich unter Polizeischutz gestellt, weil so eine ernstzunehmende Drohung beim Sender eingegangen ist und in dem Moment habe ich realisiert, dass all das, jeder Ratschlag, den mir irgendwie die Show gegeben hat, nicht funktioniert hat und eigentlich nur dazu geführt hat, dass ich noch mehr gehasst wurde und dass die ganze Situation noch schlimmer geworden ist. Und dann habe ich mir überlegt, ich gehe damit an die Öffentlichkeit. Ich möchte davon erzählen, was mir hier passiert und ich möchte den Menschen die Augen öffnen, was Hass anrichten kann und dass es so gefährlich ist, dass mein Leben aktiv bedroht ist. Und als in dem Moment, als ich damit in die Öffentlichkeit gegangen bin, ja eigentlich nur um auf eine Situation aufmerksam zu machen, hatte ich auf einmal total viel Feedback von Menschen, die auch Cybermobbing erlebt haben. Und das war mir überhaupt gar nicht bewusst. Also mir war überhaupt gar nicht klar, dass das so ein gesellschaftliches Problem ist. Wenn dir sowas passiert, denkst du, ich bin die Einzige, der sowas passiert. Aber in dem Moment, wo ich verstanden habe, dass es so, so viele enorm junge Menschen da draußen gibt, die darunter leiden, war mir eigentlich schnell klar, als ich die ganzen Leidensgeschichten erlebt habe, dagegen möchte ich was tun. Und so kam der Gedanke.
Reden wir über dann vor allen Dingen Zeit nach dem Ausstieg? Oder ist das schon, keine Ahnung, habt ihr während der Dreharbeiten mal Pausen gehabt? Du bist nach Hause, hast es dann wahrgenommen? Also nur um einmal das klarzukriegen, wann es passiert.
Es ist noch ein bisschen anders. Die Germany's Next Topmodel wird vorgedreht. Das heißt, wir sind 4 Monate am Dreh, aber nur bei den letzten 4 Monaten, also in den letzten 2 oder 3 Wochen, fangen die ersten Folgen an auszustrahlen. Das heißt, wenn ich wieder zurück nach Hause kam, das war irgendwann im Februar, waren erst 2 Folgen ausgestrahlt und ich wusste ja, okay, ich bin bis ins Finale gekommen, das wusste der Zuschauer aber noch nicht. Und das Einzige, was live ist, ist das Finale. Das heißt, ich hatte 3,5 Monate der Ausstrahlung vor mir, wusste auch, wie weit ich gekommen bin, aber der Zuschauer wusste das noch nicht. Und so kam es halt, dass ich den ganzen Cybermobbing hautnah miterlebt habe, während ich zu Hause war. Und bei mir war es ja doppelt übel, weil ich war im allerersten Corona-Jahr, das heißt, kurz nachdem ich nach Hause kam, fing der allererste Lockdown an.
Mhm. Ja, und wenn du vorhin sagst, dir tut es eigentlich auch ganz gut, Menschen um dich rum zu haben, dann wird es eine doppelte Herausforderung in dem Moment.
Total.
Ne?
Also Cybermobbing in einem Lockdown zu erleben, ist eigentlich das Schlimmste, was dir in einem Lockdown passieren kann, weil du eigentlich das Beste ist ja, wenn du dich nicht auf Social Media dann begibst und vielleicht auch ein bisschen den Bezug zum realen Leben bekommst. Aber dadurch, dass ich mich nicht mit Freunden treffen durfte, dass ich nicht ins Café gehen konnte, dass ich nicht irgendwie größere Spaziergänge machen konnte mit meiner Familie gemeinsam, hatte ich ja gar keine Möglichkeit, zur Außenwelt Kontakt aufzunehmen, als mit meinem Handy. Und damit war ich diesem Cybermobbing nicht nur ausgesetzt, sondern musste ihn auch noch permanent lesen.
Gab es einen Punkt, an dem du gemerkt hast, wie relevant, wie groß das Ding ist? Also gab es eine Folge oder irgendwo sowas, wo das nochmal gekippt ist?
Bei mir? Mich hat das enorm mitgenommen. Ich glaube auch wegen diesem Lockdown, weil ich halt eben nicht mit meiner Familie sprechen konnte und dadurch das Gedankenkarussell angefangen hat. Bei mir hat das extreme Auswirkungen gehabt. Das heißt, ich wurde depressiv und hatte sogar Suizidgedanken und habe mir in meinem Gedankenkarussell einige Wochen vor dem Finale Gedanken gemacht, wie ich mir am besten das Leben nehmen kann. Und das hat aber meine Familie ziemlich schnell verstanden, weil ich halt dann auch nicht mehr in dem Moment ans Telefon gegangen bin. Und die haben mir dann professionelle Hilfe geholt beim Bündnis gegen Cybermobbing. Und deswegen, weil ich also wirklich schon auch an Messers Schneide zu Leben und Tod stand, weiß ich, wie ernstzunehmend dieses Problem ist. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, ich war 23.
Ich gehe da noch mal eben ganz kurz rein. Das hört sich heute vielleicht relativ abgeklärt an, so wie Liana das erzählt. Aber wenn das möglicherweise für euch gerade ein akutes Thema ist und ihr Hilfe braucht, dann schaut bitte in unsere Shownotes. Dort findet ihr entsprechende Links, die euch zu einer Hilfe, Hotline oder Ansprechstelle bringen.
Ne, also ich war schon eine erwachsene Frau. Wie ist das für jemanden, der 12, 13, 14 ist und eigentlich noch überhaupt gar nicht weiß, wer er oder wer sie ist? Plus, man darf nicht vergessen, ich hatte eine enorm starke Familie hinter mir, die immer zu mir stand und die alles getan hat, dass es mir schnell besser geht. Aber ich lese enorm viele Leidensgeschichten, wo junge Menschen das nicht haben. Keine Mama, kein Papa, der sie oder ihn auffängt. Also die schlimmste Geschichte, die ich gelesen habe, war von jemandem, der extrem gemobbt wurde in der Schule. Dann ging es weiter im Netz, Cybermobbing. Und als er zu seinem Vater irgendwann gegangen ist und sich offenbart hat, hat der Vater ihm eine runtergehauen, weil er nicht so ein scheiß Mobbing-Opfer als Sohn haben wollte. Und das sind so die Momente, wo ich verstehe, da draußen gibt es Menschen, die brauchen wirklich Hilfe. Und das Problem ist wirklich ernst.
Nachgang, jetzt kann man das sagen. Ich war an einem schlimmen Punkt und dann habe ich mir Hilfe geholt. In welcher Form ist die Hilfe dahergekommen für dich?
Sie kam vom Bündnis gegen Cybermobbing, der Peter war das. Und das Spannende ist, dass ich hatte den Begriff Cybermobbing nicht auf dem Schirm, gar nicht. Also als mir das passiert ist und deswegen hat es mich ja auch so enorm psychisch fertig gemacht. Dadurch, dass ich nicht wusste, was mir passiert, dachte ich, jeder hat das gute Recht, mich so zu beleidigen, weil ich so ein verdammt furchtbarer, ekelhafter Mensch bin.
Aber reden wir vor allen Dingen darüber, also keine Ahnung, Kommentare bei Social Media, unter YouTube-Videos von Germany's Next Topmodel, also reden wir vor allen Dingen darüber?
Wir reden über sekündliche Hassnachrichten per Direktmessage. Wir reden über auf allen Plattformen Kommentare, also sowohl auf meiner Plattform, als auch auf der Plattform von Germany's Next Topmodel, als auch Hater-Pages, die es gab. Also egal was, auch wenn ich bei mir Kommentare deaktiviert habe oder selbst wenn Germany's Next Topmodel alle Kommentare zu mir gelöscht hat, es gab immer einen Weg, um diesen Hass kundzutun. Also es war, ich weiß nicht, so eine Menge an Hass, die kann man sich kaum vorstellen. Also wirklich jede Sekunde kam Bedrohung an und auch nicht so, ja, keine Ahnung, ich mag dich nicht, sondern ja, du blöde Hure, ich will, dass du elendig am Straßenkram verreckst. Also so wirklich so richtig diepe Beleidigung und das wirklich jede Sekunde, jeden einzelnen Tag.
Jetzt gibt's ja mindestens zwei Richtungen. Das eine ist, keine Ahnung, wie geht man dagegen vor? Und das andere ist vielleicht erstmal noch wichtiger, also was kannst du mit Peter tun, damit es dir besser geht? Also wie gehst du auf einer individuellen Ebene damit erstmal um, damit du wieder okay, soweit das geht, bist oder wirst?
Absolut. Ja, das Erste, was Peter gemacht hat, ist, mich aufzubauen. Mir erstmal zu verstehen, zu geben, dass das Cybermobbing ist, was hier passiert, dass das seelische Gewalt ist und dass kein Mensch, kein einziger von denen, der solche Sachen zu mir schreibt, damit im Recht ist. Ganz im Gegenteil. Keiner von denen kennt mich überhaupt. Und das Erste, was Peter also gemacht hat, ist, mit meiner Familie zu sprechen und mir das rückzumelden, was Menschen, die mich wirklich kennen und mögen, über mich sagen. Und damit ich erstmal verstehe, wer bin ich überhaupt, dass ich diesen Menschen wiederfinde. Und das, was ich halt gemacht habe, also Peter hat zum Beispiel zu mir gesagt, Liana, du musst dich nicht von jedem Fall treffen lassen, der auf dich zielt. Und anfangs fand ich das wirklich gemein.
Aber geht das?
Gemein. Genau, natürlich.
Also, kognitiv ist mir das klar, aber wie kriege ich das Emotionale hin?
Genau, das war mein Punkt. Das habe ich auch zu Peter gesagt. Ich sagte, Peter, was meinst du damit, wenn die Leute schreiben, meine Mutter ist weniger wert als ein Hund und die wollen, dass sie verreckt, dann wie soll ich denn mich nicht davon treffen lassen? Und dann habe ich aber verstanden, was er damit meinte. Ich habe nicht die Macht zu entscheiden, was Menschen über mich sagen. Diese Macht habe ich nicht. Ich kann nicht entscheiden, was sie schreiben, was sie über mich denken, aber ich habe eine Macht. Ob ich mich entscheide, dass ich mich davon definieren lasse oder ob ich sage, ganz ehrlich, ihr könnt das zu mir sagen, aber ich bestimme selber, wer ich bin und was ich wert bin. Und diese Macht wieder zu finden, hat mir ein Stück Kontrolle über das Ganze wieder zurückgegeben. Zu verstehen, okay, ich kann nicht verändern, dass die Leute sowas über mich sagen, aber ich kann verändern, was es mit mir macht. Und das zu verstehen, das hat mir alles gegeben. Und das war auch wirklich der Initialmoment, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte aus dem Finale aussteigen. Ich möchte irgendwas machen im Finale, was anders ist. Und da kam dann so der erste Mal der Gedanke, ob ich vielleicht aus dem Finale aussteigen könnte.
Das heißt für dich auch ein Stück, das ist Empowerment, einfach mal wieder zu sagen, wie definiere ich mich selbst und eben
absolut
nicht über andere. Das war gerade mein Gedanke.
Ja, vor allen Dingen gibt es dir Macht wieder zurück, weil du fühlst dich so hilflos. Und ich meine, ich kann ja nichts machen. Also dieser Hass, der prasselt auf mich ein und dagegen kann ich nichts tun. Ich habe keinen Knopf. Und das hat Peter auch immer gesagt, er hat keinen Knopf zum Ausdrücken. So, das heißt, ich bin so hilflos gewesen. Meine Mutter hat das immer so schön beschrieben, dass das für sie hat sich angefühlt, als würde ich im Meer ertrinken. Aber das hat mir einen Rettungsring zugeworfen, weil ich verstanden habe, okay, ich habe aber eine Macht und das ist eigentlich die stärkste Macht von allen, weil ich mich selber definieren kann und ich kann selber entscheiden, wer ich bin und wie viel ich wert bin. Und das ist ja, das war ein unglaublicher Augenöffner.
Kannst du Nachrichten, die dich vielleicht heute erreichen, die werden ja nicht nur positiv sein, kannst du die besser aushalten oder sagst du bewusst, ich muss sie gar nicht erst wahrnehmen, weil das mit mir eigentlich nichts zu tun hat?
Ja, also ich nehme sie schon wahr und natürlich merke ich, irgendwo mal gibt es immer mal einen Stich im Herzen. Kommt immer darauf an, was die Leute schreiben. Aber das Schöne ist, was ich davon einfach gelernt habe, ist, ich kann meinen Fokus anders setzen. Ich kann sagen, okay, gut, das hat mich jetzt irgendwo getroffen. Aber guck mal, Liana, da sind 15 positive Nachrichten. Lies die dir doch einfach nochmal ganz in Ruhe durch und nimm das für dich auf. Und das ist so schön. Also Peter hat mir einfach geholfen, meinen Fokus anders zu setzen und auch zu akzeptieren, dass mal eine blöde Nachricht kommt. Und das darf mich auch verletzen. Aber trotzdem bleibe ich bei dem Fokus, bei den vielen tollen Nachrichten, die mich erreichen.
Liana, wir haben für jeden Gast eine kleine Spontanitätsübung vor. Versuch mal, wenn das geht, die folgenden Sätze zu vervollständigen, bitte. Das rate ich Jugendlichen und Frauen, die bei GNTM mitmachen wollen.
Ja, mach's nicht. Nein. Ja, okay, gut, dann nehme ich den. Also ja, wirklich, mach's nicht. Also wer Model sein möchte, da gibt's viele, viele andere Wege, um das zu erreichen.
Den Kopf kriege ich frei, wenn ich
in die Natur gehe und Sport mache.
Eher Hund oder Katze?
Hund, mein Hund ist mein Ein und Alles.
Und der letzte Satz, die wichtigste Konsequenz, die ich persönlich aus Germany's Next Topmodel gezogen habe, ist?
Oh, das ist jetzt schwierig, weil es gibt natürlich viele, die ich daraus gezogen habe. Aber die wichtigste Konsequenz, die ich persönlich aus Germany's Next Topmodel gezogen habe, ist, dass Worte verletzen können und wir sparsam mit Hass umgehen müssen.
Ist der Modelwunsch für dich heute noch, spielt der noch irgendeine Rolle eigentlich?
Das ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite ja, also ich liebe die Bühne, das wird niemals weggehen, aber die Bühne, auf die ich gehen möchte, hat sich verändert. Also ich möchte nicht mehr auf die großen Laufstege dieser Welt und meine äußere Hülle zeigen, sondern ich möchte mein Inneres zeigen und ich möchte auf eine Bühne, wo ich gehört werde und nicht gesehen.
Das heißt aber auch, du machst dich verletzlicher möglicherweise dadurch? Weißt du, was ich meine?
Ja, definitiv. Ja,
ja, ja und nein.
Seite,
also,
genau. Auf der einen Seite natürlich, weil ich gebe viel mehr von mir preis. Das heißt, sollten jetzt Hasskommentare kommen für das, was ich tue, ist es natürlich noch viel persönlicher, als wenn einfach irgendwas Oberflächliches kommen würde. Das auf jeden Fall. Aber das, was die jungen Leute mir schenken, ist nicht zu vergleichen mit irgendwie Geld oder irgendeinem riesen Modeljob. Das ist unfassbar. Ich gehe in die Schulen, die drücken mich, die umarmen mich, die weinen, weil ich da bin und weil ich denen so Mut gebe für die Zukunft. Also da gibt's junge Menschen, die kommen zu mir und sagen, du bist mein größtes Idol. Und das ist eine Liebe, die kann nichts aufwiegen. Und das schenkt mir so viel und es könnte mir keinen Modeljob dieser Welt geben. Und deswegen ist das schon verdammt schön.
Ich finde, man merkt, Liana will nach außen. Sie will selbst laut sein, den anderen nicht das Feld überlassen. Auch in mehreren Videos hat sie mittlerweile über Germany's Next Topmodel gesprochen, was wiederum unter anderem Rechtsstreits nach sich gezogen hat. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben, das heißt Du verdienst den Tod, Untertitel Wie Cybermobbing Menschen und die Gesellschaft zerstört und Wie wir wieder Respekt ins Netz bringen. Gab es eigentlich jemals noch mal Kontakt dann zu, ich weiß es nicht, Heidi Klum, anderen Teilnehmerinnen von damals?
Zu Heidi leider gar nicht. Ich habe hier mehr.
Leider? Ist das ein Leider?
Tatsächlich ja, weil ich habe ihr geschrieben, als ich über sie in meinem Buch geschrieben habe, weil ich hätte sehr gerne eine Stellungnahme von ihr auch in meinem Buch gehabt, weil ich bin ein Riesenfan, wenn du das große Ganze zeigen kannst. Also nicht nur, weil ich finde, meine Perspektive ist natürlich sehr einsichtig, weil ich extreme Erfahrungen gemacht habe. Aber ich glaube, dass viele Menschen das aus einer anderen Perspektive wahrnehmen, gerade auch meinen Fall. Und da hätte ich auch gerne Heidis Fall abgedruckt, um einfach ja ein ganzes Bild zu zeichnen und nicht nur mein Bild zu zeichnen. Deswegen ist es ein Leider, weil da hätte ich einfach gerne für die Leser und Leserinnen mehr gehabt. Aber zu den anderen Kandidaten habe ich tatsächlich teilweise noch sehr guten Kontakt. Also ja, wahrscheinlich auch gerade bei den Kandidatinnen, wo der oder die Zuschauerin das nicht glauben würde, also Maribel, wo ja eigentlich der Zuschauer und die Zuschauerin immer das Gefühl hatte, mit ihr biefe ich mich am meisten, habe ich jetzt mittlerweile eigentlich noch mit dem besten Kontakt.
Jetzt hast du gerade auch geschildert, du gehst in Schulen, du machst Präventionsarbeit gegen Cybermobbing. Warum wird Cybermobbing immer noch unterschätzt?
Ja, ich glaube, das hat zwei Gründe. Auf der einen Seite, Hater sind enorm laut und Betroffene immer sehr, sehr leise. Das heißt, ich kenne mich ja selber, habe mich auch dabei ertappt und erwischt, dass Betroffene oft nicht wirklich zugeben können und wollen, wie sehr sie es trifft, weil es sie natürlich verletzlich macht. Und dadurch haben wir halt einfach enorm viele sehr, sehr laute Hater, die draufhauen, draufhauen und draufhauen und leider sehr, sehr leise Betroffene, die nicht wirklich zeigen können, wie sehr sie trifft. Und deswegen, genau deswegen ist es ja für mich auch so wichtig gewesen, mit meiner Geschichte laut in die Öffentlichkeit zu gehen, wirklich laut zu sein und zu zeigen, da muss sich keiner für schämen. Aber eine Sache, die wir auch noch haben, die es wirklich sehr gefährlich macht, ist die Begründung der Meinungsfreiheit, weil die ist enorm wichtig. Also ne, es ist so wichtig für unser Land, dass wir Meinungsfreiheit haben und das ist natürlich die Begründung für sehr, sehr viele Hass zu verbreiten und ja, das wirkt für viele sehr schlüssig, aber Meinung zu sagen heißt nicht jedem jedem seine ungefilterte Meinung zu sagen. Also das ist nicht das, warum wir Meinungsfreiheit haben. Das machen wir ja auch nicht im realen Leben. Also stell dir mal vor, du würdest rausgehen in die Stadt und da kämen 10 Leute und sagen dir, wie scheiße das Outfit ist.
Ja klar, wie immer, mit Grundrechten darf man auch verantwortungsvoll umgehen. Ne? Also die Möglichkeit,
genau,
alles sagen oder vieles sagen zu dürfen, heißt nicht, dass ich das in jeder Lebenssituation irgendwie machen sollte.
Ganz genau. Aber im Netz hat man das Gefühl, doch, dazu gibt es eine Berechtigung und ich sollte das eigentlich in jeder Situation. Und ich glaube, das ist echt ein großes Problem.
Ja, plus vielleicht auch, keine Ahnung, so eine Blitzableiterfunktion. Es wirkt anonymer, im Zweifelsfall, weil es nicht mein Klarname ist oder ich die andere Person nicht wirklich kenne. Also ich sehe auch den Effekt nicht, den das hat. Also es gibt so eine Wand, die dazwischen steht.
Na klar, da kannst du noch mehr dazu hauen, auch dieses Bewertungssystem im Netz. Also dass desto mehr Likes hat ein Kommentar, desto weiter landet es nach oben. Und dadurch ist sogar der Anreiz oft auch einfach nur, dass du viele Likes haben möchtest, dass du oben landest, dass du gesehen werden möchtest. Also das ist ja auch ein Problem, dass Hass einfach belohnt wird. Im Netz und ja, ganz ehrlich, da ist es ja auch manchmal ein Medienproblem. Ne?
Was heißt das denn für uns als Gesellschaft? Also was können wir tun, um da irgendwie aus dieser Spirale auch ein Stück rauszukommen?
Lauter werden. Also man mag es kaum glauben, aber die Leute, die wirklich hassen, also die Hater, das ist der geringste Teil uns in unserer Gesellschaft im Netz. Die sind halt einfach nur laut und deswegen wirken die so viel und so mächtig. Aber wir, die das eigentlich überhaupt nicht in Ordnung finden, das dazugucken und wahrscheinlich eigentlich den Kopf schütteln und denken, Junge, kümmert euch um eure eigenen Probleme. Wir sind die meisten. Und wenn wir einfach laut sein würden, und da müssen wir uns überhaupt gar nicht irgendwie groß mit den Hatern auseinandersetzen, das, was viele ja denken, du musst nicht auf die Hater draufgehen und um Gottes Willen Diskussionen anfangen. Es reicht auch einfach, wenn du deinen positiven Kommentar irgendwo hinterlässt und dass du einfach zeigst, hier sind enorm viele Menschen, die auch was Positives zu sagen haben. Das würde den Hater nämlich, wir kennen das doch alle, der Mensch schwimmt mit Strom. Und wenn viele Hasskommentare stehen, schreiben viele Menschen eher nochmal einen Hasskommentar. Und wenn viele positive Kommentare stehen, würden die sich das gar nicht trauen. Das heißt, einfach lauter zu sein, Zivilcourage zu beweisen und vor allen Dingen melden, melden, melden.
Das heißt aber auch für dich, ne, also aus der Opferrolle auch rauskommen, ne, die anders auch darstellen, um vielleicht auch Vorbildfunktionen zu haben.
Definitiv. Und auch vor allen Dingen zu zeigen, Opfer zu sein, ist eine Entscheidung, weil ich bin kein Opfer. Wenn überhaupt, bin ich betroffen von Cybermobbing, aber ich bin kein Opfer. Das heißt, ich bin nicht machtlos in dieser Situation. Ich habe eine Macht, die mich nutzen kann und das möchte ich den Menschen zeigen. Also nur weil du Cybermobbing erlebst, musst du kein Opfer von Cybermobbing sein.
Ja, gleichzeitig muss man aufpassen mit der Deutung, wenn man selbst down ist und es trifft einen und man fühlt sich auch als Opfer und man sagt dann, nicht Opfer zu sein ist eine Entscheidung und ich fühle das aber nicht, dann kann das auch bewertend sein. Weißt du, was ich meine? Dann bleibt man so drin sitzen und denkt sich, ja, jetzt schaffe ich noch nicht mal zu sagen, ich bin kein Opfer mehr. So muss man immer gucken, was Menschen dann auch brauchen.
Na klar.
Wenn du für dich sagen würdest, wichtigste Änderung, Bewusstsein, laut sein, Hilfsangebote mehr auf dem Schirm haben, was würdest du für dich so sagen?
Auf jeden Fall eine super wichtige Aufgabe und die kommt von oben, ist die Strafverfolgung viel leichter zu machen. Also beispielsweise, wenn ich falsch parke, kriege ich einen Strafzettel. Also sowas müsste auch viel leichter funktionieren auf Social Media. Also das ist unmöglich fast, da jemanden dann wirklich auch zur Rechenschaft zu ziehen, obwohl wir die Gesetze haben. Also ich meine, Beleidigung ist verboten, Bedrohung ist verboten, Volksverhetzung ist verboten, aber das durchzubekommen, wenn das im Netz einem passiert, ist sehr schwer. Das heißt, diese Verfahren immens abkürzen, das würde viel helfen, damit die TäterInnen verstehen, dass Social Media, Internet eben kein rechtsfreier Raum ist. Aber wir haben natürlich auch die Plattformebene. Das heißt, die Plattformbetreiber müssen viel mehr Verantwortung übernehmen. Das heißt, schneller löschen, schnellere Meldeverfahren, aber auch was du auch gesagt hast mit der Anonymität, das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Also zum Beispiel ist es so, die Staatsanwaltschaft fragt dann die Plattformbetreiber an, könnt ihr uns irgendwie die Identität, die IP-Adresse von der und der Person geben, und die geben die dann nicht raus. Und das ist ein Problem. Und dann natürlich die gesellschaftliche Ebene. Jeder von uns hat eine Verantwortung, die er trägt. Und es ist so neu, Social Media. Die neue Generation, die wächst mit Social Media auf, ohne ein Leben ohne Social Media zu kennen. Und wir müssen einfach für diese jungen Generationen eine Zukunft schaffen, die für sie auch lebenswert ist. Und dieses System, was wir momentan haben, was sich nur auf Bewertung von außen aufbaut, hat die unglaublich negative Folge, dass junge Leute überhaupt gar nicht mehr ihren eigenen Wert erkennen können, weil sie eigentlich wissen, ihr Wert beruht nur auf der Bewertung von anderen Menschen, ob die das gut oder schlecht finden. Und das wird ein richtiges Problem für die junge Generation. Das heißt, das müssen wir in Angriff nehmen. Und da hat jeder Einzelne die Verantwortung, laut gegen Hass im Netz zu sein und Zivilcourage zu beweisen.
Ist das Lautsein manchmal anstrengend? Für dich persönlich, meine ich jetzt?
Es ist ein harter Kampf, ich bin ganz ehrlich. Also das ist wirklich nicht leicht, weil es erstens so neu ist. Also ich renne teilweise gegen so viele Wände. Und natürlich, auch wenn ich sage das so liebevoll, ich bin Mindset-Influencerin, das klingt ganz, ganz toll und ganz super und sehr erstrebenswert. Aber auch das ist nicht leicht. Also normalerweise, man kennt Influencer anders und das hat ja auch eine Begründung, warum wir einen Influencer anders kennen, weil die Leute manchmal auch einfach nicht so schwere Kost haben wollen. Also die wollen Social Media anmachen und über ganz sinnlose, belanglose Sachen nachdenken, damit sie so ein bisschen ihren Problemen entfliehen können. Und ich spreche halt immer ein Problem an. Und das ist natürlich auch einfach schwierig, sich da als Influencerin auch zu behaupten.
Sagt Liana Kagwa, war diese Woche zu Gast im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Ich danke dir.
Das war der Deep Talk für diese Woche in Deutschlandfunk Nova. Ich bin Sven Präger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.